Guten Abend miteinander. Mein Name ist Monika Hilbrand und in diesem Kirchenfenster nehme ich euch mit in die Vergangenheit. Wie wichtig ist es eigentlich, dass man die Vergangenheit kennt? Denise Steiner-Amacher, sie hat mitgeholfen bei der Sonderausstellung im Dorfmuseum Wilderswil zum 800-Jahr-Jubiläum, sagt das so.
Es ist wichtig, dass wir wissen, von wo wir kommen, wo haben wir unsere Wurzeln und wie haben unsere Vorfahren etwas angepackt.
Wir haben das Wilderswiler Lied gehört, gespielt von der Musikgesellschaft Wilderswil am Jubiläumsgottesdienst vom 7. April in Kirchengsteig. Mit dem Team vom Dorfmuseum Wilderswil bin ich ins Gespräch gekommen. Thomas und Regula Zumbrunn, Stefan Zumbrunn und Denise Steiner-Amacher haben mich beeindruckt mit ihrem Engagement und ihrer Begeisterung.
Also ist ja so, dass Feiern und Anlässe und Begegnungen sind in der heutigen Zeit immer wichtiger, weil heute leben wir ja in Zeiten von Social Media und die persönlichen Kontakte, die gehen manchmal ein bisschen zurück, vor allem auch bei den Jungen. Und ich bin auch der Meinung, dass bei persönlichen Kontakten lernt man die gegenseitige Rücksichtnahme. Und beim Smartphone, da tut man einfach bei der WhatsApp, tut man da hin und her schreiben. Und das ist eigentlich nicht so wichtig, wie die Stimmung vom anderen gerade ist. Und das ist natürlich bei den persönlichen Kontakten ist das anders. Dort ist das viel wichtiger.
Ich denke, es geht darum, 800 Jahre ist sehr eine lange Dauer, dass wir zurückschauen, dass wir uns erinnern, was alles passiert ist, dass wir dankbar sind auch, dass wir in dem Wilderswil dürfen leben. Und ich denke, heute ist das Bedürfnis wieder grösser oder es wächst wieder angesichts von dieser angespannten Weltlage, dass wir uns wieder miteinander austauschen, dass wir zusammenkommen, dass wir Zeit füreinander nehmen.
Was sicher auch noch ein interessanter Punkt ist, wie man sich mal probiert vorzustellen, wie das vor 800 Jahren war. Das war ein reiner Überlebenskampf. Die Leute mussten kämpfen, dass sie überhaupt das Leben hatten. Die Lebenserwartung war etwa halb so gross wie heute. Also das war ganz, ganz ein anderes Leben. Und das sich mal vor Augen zu führen, an so einem Jubiläum, zu so einem Zeitpunkt, schadet sicher nicht. Man genießt vielleicht oder schätzt das, was man heute hat, auch wieder ein bisschen mehr.
Durch die Vergangenheit versteht man manchmal die Gegenwart besser. Was haben sie früher gemacht oder wie haben sie es gemacht und warum machen wir es so, wie sie es früher haben gemacht oder warum machen wir es nicht so? Ich denke, es ist wichtig, dass wir wissen, von wo wir kommen, wo haben wir unsere Wurzeln und wie haben unsere Vorfahren etwas angepackt. Manchmal hat man Angst vor der Zukunft oder vor anderen Völker, jetzt kommen häufig Leute von anderen Ländern kommen zu uns und manchmal ja, haben wir schier ein bisschen Angst vor denen, aber wenn wir wissen, von wo das wir sind und was das, wie das unsere Geschichte ist, habe ich das Gefühl, sind wir auch besser verwurzelt in dem, was wir haben und was wir machen.
Am 7. April 1224 ist Wilderswil zuerst mal urkundlich erwähnt worden. Wir hören rein in Festgottesdienst vom 7. April mit Pfarrer Peter Hilbrand.
Im Jahre des Herrn 1224 am 7. April unter der Herrschaft Friedrichs des Kaisers der Römer wurde in der Stadt Bern vor den nördlichen Toren der Kirche jener Stadt dieses Schriftstück verfasst. Der Streit, welcher hin und her wogte zwischen der Kirche von Interlaken und gewissen Edlen von Wilderswil über das rechtmäßige Patronat über die Kirche Gsteig, Steig hieß sie dann geschrieben, konnte lange Zeit nicht beigelegt werden. Die Edler von Wilderswil, die Nobiles der Wilderswile unter der Führung von Rudolf von Wädenswil, Herr zu Unspunnen, die haben mit dem Kloster Interlaken darum gekehrt, so, wer das da das Patronat darf haben, über die, oder das Kasteivogtrecht über die Kirche gesteigt hier. Ja, ja, da so um 1500 ist das mit der Reformation da so aufgekommen, da die neuen Gedanken, dass man da all die alten Missstände da aufräumen und so. Und bei den Bernern ist das halt eigentlich etwas länger gegangen. Die sind erst 1528 so weit gewesen. Vorher war man da ganz schön friedlich-katholisch gewesen. Und dann ist das losgegangen. Die Berner Regierung, die hat nämlich 1524 und 26 und 27 dauernd wieder gefragt, so, ob sie echt wechseln und so. Und die haben halt zusammen gesehen, da im Oberland, ja, wir wollen gescheiter beim alten Glauben bleiben. Aber am 7. Februar 1528 ist dann nach Disputationen so zu Bern das Reformationsmandat erlassen worden. Und dort ist die Kirche der bernischen Regierung unterstellt worden. Die Messe ist abgeschafft worden, die heiligen Bilder verboten. Und dann sind dann diese da weiss übertünkt worden. Bis im, ja, das sind dann da in den 70er Jahren sind sie wieder dafür geholt worden. Das Fastengebot ist aufgehoben worden, die Klöster sind aufgehoben worden und die Priester haben die Pfarrer dürfen heiraten. Aber so ganz so reibungslos ist das da hier nicht gegangen. Alle Gemeinden im Berner Oberland sind aufgerufen worden, so, das, über das Reformationsmandat abzustimmen. Zu Interlaken ist das angenommen worden, weil man sich hat erhofft, nachher von der Herrschaft vom Kloster loszukommen, dann nicht mehr Steuern zu zahlen. Die Bern hat die Rechtsnachfolge vom Klostergebiet übernommen, hat es in eine Landvogtei umgewandelt. Wo aber durch Bern die Abgabe vom Kloster selber hat eingefordert, der ist losgegangen mit der Unruhe. Die Mönche und die Pfarrer der Oberländer Gemeinden, die haben die Bevölkerung aufgewiegelt, so, die haben das Kloster plündert und nachher sind sie sogar bis auf die Unache Radau machen. Und die Berner haben doch ein bisschen versprochen, ja, es sei nicht so schlimm, so, und es ist im Moment ruhig geworden. Aber die Spannungen zwischen Alt- und Neugläubigen, die sind dauernd wieder angestachelt worden aus den katholischen Nachbarkantonen da. Da sind immer wieder katholische Priester gekommen. Ich sehe, sie sollten ja am Himmelswillen da beim alten Glauben bleiben. Und man hat sogar die Spaltung da von Bern eigentlich gefordert. Um 1528 ist der Aufstand erneut ausgebrochen. Die Aufständischen aus Brienz unter der Führung von Ueli Schreiber. Bim aus dem Hasli so, die hat die Aarenschwelle in Unterseen zerstört. Anfangs Oktober hieß im Hasli zu Frutigen und im Obersimmertal zu öffentlichen Schwür für einen alten Glauben aufgerufen. Und kurze Zeit später haben die Hasler und Brienzer und 800 Unterwaldner Unterseen erobert. Dann war doch nur heute unten bei den Berner. Dann sind sie mit Militär hergekommen. Unter der Führung vom Schultheiss Johann von Erlach. Sie sind da gekommen mit Waffen. So richtig. Gehend. Anfang November ist durch diesen Aufstand niedergeschlagen worden. Die Berner Regierung hat nach dem Aufstand eine strenge Kontrolle der Gottesdienste eingeführt. Die Pfarrer die sind nachher dazu verknurrt worden, so die Mandate von der Berner Regierung von der Kanzel oben nachher zu lesen. Quasi die Regierungsbeschlüsse da durchzugeben. Und damit noch nicht genug, nachher sind nämlich Chorgerichte eingeführt worden. Um die Leute bei der Stange zu behalten, dass die da ein bisschen Sitte und Moral da hochhalten. Das ist nachher da so, auch hier in der Kirche, dass es ein Chorgericht gegeben. Und da ist nachher allerhand verhandelt worden, um irgendwie Durchzugsrecht. Zwei Beispiele habt ihr vielleicht schon ein bisschen gelesen, ein bisschen der lustigeren Art. Der Matthias Weiss, 1646 so, der Wirt zu Wilderswil, wurde angeklagt, er habe am vergangenen Festtag etlichen Personen im Überfluss zu essen und zu trinken gegeben. Er gibt das zu und bittet um Gnade. Als Busse muss Weiss dem ehrsamen Chorgericht einen Trunk zukommen lassen. Ja, oder 1698, Christen Flühemann aus Sachsen und Babi Müller, seine Versprochene, ist angebracht worden, dass sie vor erlaubter Zeit miteinander das Liebeswerk begangen und Bischlaf gehalten haben. Haben beiderseits gelaugnet. Es wird erkannt, es solle deswegen der Tag ihrer Hochzeit wohl beobachtet und falls vor der rechten Zeit ein Kindbett erfolge, sie doppelt bestraft werden.
Wir haben den Jubiläumsmarsch gehört, gespielt von der Musikgesellschaft Wilderswil und gehen zurück an den Tisch. Stefan Zumbrunn erklärt das Leben der einfachen Leute im Mittelalter.
Das waren die Gotteshausleute, das waren mehr oder weniger ja, Leibeigene, die einfach müssen folgen, die haben geschafft, müssen abliefern, ihre Ernte abliefern oder einen Teil davon. Und haben in Krieg müssen ziehen, wie der Fürst oder der Herrscher das hat wollen, haben die nachher müssen für ihn Kriegsdienst leisten. Also, die Leute sind relativ, haben wenig Recht gehabt dann, zu dieser Zeit. Also, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Da war keine Demokratie gewesen. Da hat einfach die Kirche und die Fürsten und Könige haben bestimmt, was mit den Leuten passiert.
Weiss man eigentlich, wie viele Leute denn zu Wilderswil gewohnt haben? Oder da in diesem Gebiet?
Relativ wenig, oder? Man muss sich vorstellen, auf der ganzen Welt dann haben etwa 350 bis 400 Millionen Leute gewohnt.
Vor 800 Jahren.
Und im Gegensatz zu 8 Milliarden heute. Also, das war ein Bruchteil von dem, was heute. Und man kann sich nachher etwa vorstellen, dass da, Wilderswil und Umgebung nicht so ein Haufen Leute waren.
Am runden Tisch mit dem Team Dorfmuseum Wilderswil berichten wir über die Vergangenheit und darüber, was es für einen Sinn macht, solche Jubiläen so richtig gross zu feiern. Nach dem Musikwunsch von Stefan Zumbrunn, «Go, go, Wilderswil», gespielt von der Musikgesellschaft Wilderswil, erzählt uns Thomas Zumbrunn, was es für einen magischen Moment war, in Bern im Staatsarchiv die Originalurkunde vor Augen zu haben.
Thank you.
Also, Denise, Stefan und ich waren ja im Staatsarchiv Bern, die Urkunden anschauen. Ich wollte das unbedingt. Weil wir haben immer nur Fotonen gesehen, und Fotonen kann man nicht feststellen, wie gross und wie die genau aussehen. Und wir sind alle drei ziemlich ehrfürchtig vor diesem Schriftstück gestanden. Also, das war schon ein erhebender Moment gewesen, und ich bin überzeugt, dass die allerwenigsten Wilderswiler die Urkunden eins zu eins in echt gesehen haben.
Also, die dürfen schauen und nicht mit Händchen in den Händen haben.
Nein, die ist natürlich so aufbewahrt, dass das alles, die ist in einer säurefreien Schachtel ist die, und die ist auf einem säurefreien Karton, Bitz ist die fixiert mit so Wattebäuschen und so. Und das darf man natürlich unter keinen Traktanten anrühren, oder? Weil die Säure von unseren Fingern, das ist ein Gift für die Sache, oder? Weil es ist Pergament, es ist nicht eigentlich Papier, es ist Pergament, wo das draufsteht.
Habt ihr auch schon mal den urchig klingenden Namen Wildhäri gehört? Stefan Zumbrunn gibt einen Einblick in die Namensforschung.
Wildhäri ist natürlich, das ist noch einmal etwa 600 Jahre früher. Also das hat jetzt nichts direkt zu tun mit dem Jahr 1224. Oder der Name weiss man nicht ganz genau, wie der entstanden ist. Das sind alles ein bisschen Vermutungen. Oder die Namen sind entstanden, wo die Alamannen sie in unsere Gegend kamen, das ist im Jahr 600, zwischen 600 und 700, etwa in dieser Zeit. Und dann ist die Namensbildung von diesen verschiedenen Dörfern entstanden, oder? Und das Wilderswil, da vermutet man, dass das ist nicht der wilde Häri war, der da quasi der Grund war, sondern wir vermuten, dass das eine ist, der Wildheri oder Wildhari oder Wildehaar geheissen hat. Und Vilare, das ist einfach, das ist Gehöft, das ist latinisch für Gehöft, das ist quasi Wildheri sein Gehöft gewesen, sein Landgut, Villa, das Landgut, auch latinisch. Das haben die Namensforscher, wir reden da immer von dem Professor Hubschmidt, der offenbar da sich verdient gemacht hat mit den alemannischen Namensforschungen. Der hat das herausgefunden, dass das wahrscheinlich der Name von dem war.
Sicher habt ihr vom ursprünglich 83,5 Kilo schweren Unspunnenstein gehört, wo 1984 von jurassischen Separatisten aus dem Museum gestohlen worden ist. 2001 ist er den Seigne-Légier als Bonbon verpackt zurückgegeben worden, aber schon 4 Jahre später ist er wieder verschwunden. Der Thomas erzählt, was es mit dem Unspunnenfest auf sich hat. Und der Stefan über die touristische Entwicklung der Region Interlaken.
Und ist natürlich vor etwa 220 Jahren ist nachher Unspunnen ins Greco, auch wegen dem beginnenden Tourismus. 1805 ist das erste Unspunnenfest veranstaltet worden. Und zwar, dann war natürlich die Ruine schon gewesen, das ist klar, vor 220 Jahren. Und dort auf der Unspunnenmatte hat man nachher ein Trachtenfest gefeiert, mit Trachten, mit Schwingen, mit all so Sachen. 1805. Und wir mögen uns noch besinnen und haben Unterlagen zum Beispiel vom 100-Jahr-Jubiläum von diesem Unspunnenfest von 1905. Wir haben in der Ausstellung haben wir eine Original-Postkarte, die eine Frau ihrer Freundin geschickt hat, 1905, wo daheim krank war und die Freundin war am Unspunnenfest, hat die Karte geschrieben. Da haben wir eine Originalkarte von 1905. Also Unspunnen ist nachher auch im Tourismus ist das nachher bekannt worden. In heutiger Zeit sind die Unspunnenfeste so riesengroß geworden, dass man das nicht mehr auf der Unspunnenmatte feiern kann. Das findet jetzt auf der Höhenmatte in Interlaken statt. Zu Wilderswil hat schon vor über 100 Jahren über 10 Hotels gegeben. Und die Hotels, die sind natürlich verschieden gross gewesen, aber die haben floriert zu dieser Zeit. Sie sind natürlich nur im Sommer offen gewesen. Und heute hat es noch sehr wenig Hotels und die sind aber jetzt das ganze Jahr offen. Die Leute gehen das ganze Jahr auf die Jungfrau Joch, ob es schön ist oder wüst ist, das spielt heute keine Rolle mehr. Darum sind auch die Ferienwohnungen werden zu einem grossen Teil über das ganze Jahr betrieben. Ferienwohnungen war ein wichtiger Nebenerwerb für die Einwohner von Wilderswil. Die konnten sich etwas dazu verdienen. Zum Teil waren es Bauern oder solche, die auf dem Flugplatz gearbeitet haben. Die Frau nebenzu hat die noch eine Ferienwohnung vermietet. Heute kommen ja immer wie mehr die Airbnb Wohnungen, das sind Ferienwohnungen, die einfach sehr kurzfristig, zum Teil tageweise vermietet werden. Die kurzzeitige Vermietung ist aber im Trend, weil heute haben die Leute nicht mehr eine Woche oder zwei Wochen Zeit, sich an einem Ort aufzuhalten. Das muss schnell gehen, weil sie machen irgendwie Europa in 10 Tagen. Das war früher noch weniger der Fall gewesen. Darum ist das so, dass die kurzzeitige Vermietung von Unterkünften halt jetzt eine Tagesordnung ist.
Was man noch sagen kann zu der touristischen Entwicklung, die meisten Hotels, die sind entstanden so zwischen 1895 und vielleicht 1910. Oder dort hat das Dorf einen gewaltigen Bauboom erlebt. Das ist natürlich eben auch mit den Bahnen, die in die Lütschinentäler gebaut wurden, 1890, BOB und Schienigenplatte, glaube ich, 1893. Das hat natürlich einen riesigen Boom gebracht in die Region und eben auch auf Wilderswil. Wilderswil ist ja hinten reingekommen, weil Interlaken hat der Tourismus bereits früher angefangen. Das hat angefangen, eben ungefähr schon nach dem Unspunnenfest 1805. Man sagt, das war eigentlich quasi der Startschuss für den Tourismus in dieser Region gewesen. Und dann sind dann nachher die Hotels gebaut worden, grosse Hotels. Victoria Jungfrau in den 1860er Jahren, Jungfraublick, heute Regina. Früher waren das Individualtouristen in der Region Interlaken. Die sind dann mit riesigen Koffern auf dem Schiff und die sind dann nachher Monate geblieben. Und der Cook hätte das nachher vereinfacht. Er ist dann mit einer Gruppe von Leuten gekommen. Und da gibt's auch noch ein berühmtes Tagebuch von einer Teilnehmerin von dieser ersten Pauschalreise, die das geschrieben hat. Jemima Morell hat die geheissen. Und das gibt's auf Deutsch. Das kann man kaufen, das Büchli. Wo man genau nachlesen kann, wie die da durch die Gegend gereist ist und was sie da alles in der Region Interlaken erlebt hat.
Ist sie auch mit der Sänfte auf die Schiene
gedreht worden? Nein, mit der Sänfte, ja, das ist zwar...
Oder auf einen Harter?
Das ist natürlich auch gewesen, die Sänfte. Das ist vor allem, was für uns noch eine wichtige Story mit der Sänfte kommt mir gerade in den Sinn, ist die Familie Wach, Mendelssohn. Der Schwiegersohn von Felix Mendelssohn, der hat ja die Frau Elisabeth, genannt Lili, geheiratet und die haben auf dem Rieta, ob Wilderswil zwischen Wilderswil und Sachsen, die haben so eine Art Feriensiedlung gebaut. Und dort sind nachher relativ viele bekannte Künstler und Musikerinnen und Musiker sind dort hergegangen, unter anderem auch die Clara Schumann, und das ist verbrieft, dass man die mal mit einer Sänfte dort aufgetragen hat. Und da gibt's eben den berühmten Satz, der da in allen Dokumenten ist, auf der Rechnung ist gestanden, altes Weib aufs Ried hinaufgetragen.
Das war «In the Mood» von Glenn Miller, Musikwunsch von Thomas Zumbrunn. In der Ausstellung im Dorfmuseum Wilderswil wird auch eine Auswandererfamilie vorgestellt. Denise Steiner-Amacher hat die recherchiert und für die Sonderausstellung aufbereitet.
Also das Thema, das interessiert mich schon, bevor dass ich aktiv in der Heimatvereinigung mitgemacht habe. Und nachher, weil mich das so begeistert hat, habe ich das meinen Kollegen und Kolleginnen gesagt, das wäre auch mal etwas, das Auswanderer-Thema. Und auch als du auf die Ausstellung zu planen gegangen bist, haben sie mir gesagt, ja, jetzt, da könntest du jetzt etwas über die Auswanderer bringen, aber du müsstest dann schon schauen, dass es dann eine Auswanderin oder ein Auswanderer ist von Wilderswil. Und wo man auch weiss, dass er jetzt eben in dem Land, wo er ausgewandert ist, dass er dort nachgekommen hat. Und ich habe mich dem gestellt und gedacht, mal, das zeige ich denen, da finde ich schon jemanden. Und tatsächlich, ich habe nachher bei der Familie Herzog von hier, von Wilderswil, habe ich die Martha Aufsfindung gemacht. Die Martha, die war 19, 1919, und ist dann eben nach Amerika ausgewandert. Also das ist so, die ganze Auswanderungsgeschichte fängt eigentlich zu Lutherbrunnen an, weil zu Lutherbrunnen hat es auch Leute gehabt, die schon ein bisschen vorher sind ausgewandert. Da ist Gertsch, ist da auf Portland im Oregon, Westamerika, ist dann dort her und hat dort ein grosses Bitz Land gekauft und hat dort angefangen, Milch zu produzieren. Also der hat häufig Kühe gehabt, der hat Milch und Joghurt und Käse hat er produziert. Und nachher ist das Milchgeschäft dermassen gut gelaufen, dass er Leute hat gebraucht, die für ihn arbeiten. Er denkt, so eine fleissige Schweizer muss ich haben. Und ist dann fündig geworden in Innertkirchen und hat Melchior Rath und seine Brüder nach Amerika beordert. Und die haben zuerst zusammen das Milchgeschäft vorantrieben. Und später hat dann der Melchior Rath selber angefangen, Geschäfte. Und auch der hat einfach zu wenig Leute gehabt. Und hat dann, ich weiss nicht, ob das ein Kollege oder ein Freund oder wieso, dass er die Herzogbrüder kennt hat. Auf jeden Fall hat er diesen drei Herzoggielen, am Adolf, Christian und am Fritz, Bescheid gemacht, dass er Arbeiter brauche auf seiner Milchfarm, und die haben die Sachen zusammengepackt und sind hinter, im Abstand von einem Jahr, also hintereinander, sind die nachher auf das Amerika. Die ja. Herzogs, die haben insgesamt 8 oder 9 Kinder gehabt. Die haben an und für sich eine Zimmerei gehabt, die nicht schlecht ist gelaufen, aber für 9 zu ernähren und zu unterhalten, ist doch dann gerade ein bisschen viel gewesen. Und dann haben sich eben die drei Brüder entschlossen, auf das Amerika zu gehen. Wir wissen nicht warum, aber der Melchior Rath, seine Frau, der Melchior war verheiratet, hatte eine Frau mit 3 Kindern. Und die Frau von dem Melchior Rath, die ist gestorben. Unerwartet gestorben und hat eben dann den Mann und die 3 Kinder hinterlassen. Und der Melchior, der Menk, der wird etwa zum Adolf sein gegangen und gesagt, oh, jetzt, was soll ich? Und der Adolf hat gesagt, ich habe noch eine Schwast, die da zu Wilderswil ist. Und die ist jetzt gerade 19 und jetzt schreiben wir der, sie soll kommen. Und die Martha hat den Brief bekommen, hat ihre Sachen zusammengepackt in die Überseekoffer, die wir ausgestellt haben bei uns im Museum. Also man kann schauen, was sie da alles so zusammengepackt hat. Hat etwa B.O.B. genommen als erstes, ist auf Interlaken mit dem Zügli und nachher weiter bis nach Le Havre. Das ist an der französischen Küste in der Normandie. Von dort hat sie nachher ein grosses Überseeschiff genommen. Man weiss, dass sie Trochambeau genommen hat, ist eine Woche auf dem Schiff gsi und ist nachher am 9. Oktober 1919 ist die in Ellis Island angekommen. Das ist so Einwanderungsbehörde gsi von Amerika. Also jeder von der Schweiz oder von sonst irgendwo, von Europa, der auf das Amerika wollte auswandern, hat sich müssen registrieren auf Ellis Island. Die ist dort flott durch die Registration durchgekommen, hat nachher den Zug genommen, quer durch ganz Amerika, von der Ostküste an die Westküste. Ja, und ist dort bei dem Melchior Rath zu ihren Brüdern angekommen. Einen Monat später hat sie geheiratet, weil es nicht wäre schicklich gewesen, mit einem Mann und Kind im gleichen Haus zu wohnen.
Wer mehr wissen will, geht am besten das Dorfmuseum Alte Mülli in Wilderswil besuchen. Jetzt hören wir den Dönis ihren Musikwunsch «Take Me Out» von der Walliser Band «Winter's Home».
Takes me out of the dark. Hey.
Ihr gehört das Kirchenfenster zum 800-Jahr-Jubiläum von Wilderswil. Es lohnt sich, über die Vergangenheit Gedanken zu machen, zu wissen, woher man kommt, wer man ist und wo man her will. Regula Zumbrunn hat sich für das Sonderausstellungsthema Landwirtschaft und Alpwirtschaft vorgenommen.
Wo wir uns überlegt haben, welche Themen das wir bearbeiten wollen, welche Themen sind wichtig für Wilderswil, war Landwirtschaft das Thema. Ich habe mich für Landwirtschaft interessiert, nicht weil ich Hintergrundwissen hatte, aber weil es mich gedacht hat, da lehre ich selber noch etwas, wenn ich da das Thema bearbeite. Und dann natürlich, was ist das Typische für Wilderswil im Vergleich zum Zürich-Unterland, wo ich herkomme, ist die Alpwirtschaft, weil das kenne ich ja überhaupt nicht. Im Mittelalter und später ist die Bewirtschaftung der Bergregionen ja vor allem für den Eigenbedarf, also auf den Eigenbedarf ausgerichtet gewesen. Heute tun die Pächterinnen und Pächter oder die Alpeigentümer, Eigentümerinnen tun ihre Produkte auch verkaufen, häufig gerade direkt ab Hof. Und so ist es auch in der einzigen Alp, wo der Wilderswiler gehört, die Alp Oberalmi oder Oberalmend, die gehört der Burgergemeinde von Wilderswil und die haben dort ein Pächterpaar drauf, ein junges Ehepaar mit zwei kleinen Kindern, die jetzt letzten Sommer sehr schmal auf der Alp waren. Und mit denen haben wir mehrere Kontakte gehabt. Sie sind dann mit dem E-Bike auf die Oberalmi. Wir haben sehr viele Fragen stellen, Antworten bekommen. Sei das zum Käse, sei das zum Buttermachen, sei das zu, wie sie mit diesen Kuhrechten umgehen. Das war für mich ja alles neu gewesen. Also die Älpler, die kommen Sommerungsbeiträge über, wenn sie zu dieser Alp schauen. Und wenn man nicht mehr zu dieser Alp schaut, in einem gesunden Mass, dann werden die Weiden zu Wald. Also die könnte man nicht mehr nutzen. Damit sie aber die Alp auch nicht übernutzen, wird bestimmt, wie viele Kühe das dürfen auf dieser Alp sömmern. Und das Kuhrecht, das ist ganz interessant, das ist schon seit dem Mittelalter gibt es das, das ist nichts Neues. Ein Kuhrecht entspricht einer Kuh, die über 100 Tage auf dieser Alp sömmern kann. Andere Tiere werden umgerechnet. Kuhrecht ist einfach 1-0 und dann ein Rind ist weniger, ein Geiss ist weniger, ein Kälb ist weniger, sogar Pferd oder Esel, wenn man hat, oder die werden alle angerechnet. Der Älpler ist also beständig dran zu schauen, dass er, wenn er eine längere Alptour hat, dann darf er nicht das Kuhrecht ausschöpfen. Wenn er eine kürzere Saison hat, wetterbedingt oder aus anderen Gründen, dann muss er mehr Tiere auf der Alp haben. Und das ist beständig am Rechnen und das machen sie heute also nicht mehr mit diesen riesigen Heften, sondern das machen sie auf einer App. Also das machen sie auf ihrem Nattel. Auf der Oberalmi, auf dieser Wilderswileralp, hat es Mastsäue. Und da hat die Metzger gebracht und das Fleisch verkaufen sie dann auch. Früher haben sie das alles für den Eigenbedarf gebraucht. Ich habe extrem viel gelernt, extrem beeindruckt und Respekt vor deren Arbeit, die es auf dieser Alp gibt. Ich habe dort zum Beispiel ein Buch mitgebracht, Neues Handbuch Alp. Da hat es über 500 Seiten. Was man so alles müsste wissen, wenn man auf eine Alp geht. Also da geht es nicht nur um die Tiere selber oder um das Käse machen, um das Butter machen, sondern da geht es auch um die ganzen Vorschriften, die man muss einhalten muss. Und ich habe mich auch ein bisschen informiert über die Zukunft. Wie sieht die aus? Ich habe darüber auch mit dem Pächterpaar geredet. Die Herausforderungen, die sich ergeben sich aus dem Strukturwandel der Landwirtschaft. Also die verändern sich je länger, je grösser. Kleine Bewirtschaftungen sind nicht mehr so interessant. Es geht um einen Kostenpreisdruck, es geht um technische und züchterische Fortschritte. Also je länger, je mehr hat man hoch Zuchttiere und die auf einer Alp haben die nicht verloren, weil dort eben je nach Futterstand haben sie nicht die Menge vor allem von Futter über, die sie brauchen, für sehr viel Milch eben nachher zu generieren. Klimawandel ist ein Thema, wir haben das auch hier oben gesehen, oder? Die Quelle, die hat nicht mehr das Wasser hergegeben, das sie auf der obersten Staffel hat, gebraucht. Also hat er Wasser anführen für die Tiere in der Zeit, wo sie auf selbem Niveau waren.
Wir haben Lisa Stoll am Alphorn und Kiyemi Higaki an der Orgel gehört. Es war der Musikwunsch von Regula Zumbrunn. Wenn es nach lustig gemacht hat, so findet ihr alle Informationen zum Jubiläum in der Dorfzeitung, die auf der Homepage von Wilderswil zu finden ist. Ich danke dem Ausstellungsteam Regula und Thomas Zumbrunn, Dennis Steiner-Amacher und Stefan Zumbrunn für ihren Beitrag. Diese Sendung könnt ihr jederzeit auf unserer Homepage kibeo.ch unter der Rubrik Kirchenfenster oder als Podcast nachhören. Die nächste Kibeo-Kirchensendung kommt am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Es ist ein Gottesdienst aus der Kirche Zweisimmen. Predigt hat Stefan Lopsiger. Heute in der Woche gibt es ab 8 das Kirchenstübli mit Tobias Kilchör und um 9 das Kirchenfenster von Sarah Maria Graber über Thomas Kellenberger, der von Unterseen bis auf die Philippinen für ein Strassenkindprojekt gewandert ist. Mein Name ist Monika Hilbrand und ich danke fürs Zuhören.